Abendmahl. Ein Gottesdienst der ganz besonderen Art. Ich muss gestehen, ich bin ja nicht in der Adventgemeinde groß geworden. Und wenn ich mit meiner Mama mal in die katholische Kirche gegangen bin, dann gab es immer Abendmahl. Aber so ganz wohlgefühlt habe ich mich nie, denn mir war immer nicht ganz klar, wann muss man was sagen, wann muss man nur ruhig sein und dann Wechselgesang und hin und her. Und irgendwo hatte ich immer das Gefühl, da gehöre ich scheinbar irgendwo noch nicht so dazu. Da muss man, glaube ich, drin groß werden, damit man sich an all das gewöhnt. Aber auch bei uns Adventisten ist das Abendmahl gar nicht so einfach. Denn wenn man als Gast in eine Adventgemeinde kommt, als Erwachsener, man glaubt an Christus, dann ist man eingeladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Und dann kommt, bevor es überhaupt zu diesem Abendmahl kommt, diese Szene, die Tina gerade mit den Kindern gemacht hat, da gibt es noch etwas, die Fußwaschung. Und bei wie vielen von uns gehen beim Thema Fußwaschung bestimmte Blasen im Kopf auf mit Gedanken, oje, wann habe ich meine Füße das letzte Mal gewaschen? Und oje, wie sehen die überhaupt aus? War ich bei der Pediküre? Und habe ich mich alles Mögliche? Lauter Gedanken, um die es eigentlich überhaupt gar nicht gehen sollte, aber die einfach zu uns als Menschen dazugehören. Und an der Stelle merkt man schon auch, um hier dazu zu gehören, muss man auch erstmal so einen gewissen Schritt machen. Ich muss allerdings sagen, dass für mich beim Abendmahl eine einzige Sache immer der alles bestimmende Faktor war. Nach dieser Fußwaschung, Brot und Traubensaft in sich aufzunehmen, ist für mich immer gleich mit dieser Verheißung verbunden gewesen, sehet und schmecket, wie gütig und barmherzig der Herr ist. Gott erleben mit allen Sinnen, eingeladen sein, alles bei ihm ablegen, wieder neu beginnen. Diese Einheit, die wir, wenn wir getauft worden sind, neu Ja zu ihm sagen, neu einzugehen, für sich, für sein ganzes Leben in Anspruch zu nehmen und dann zu spüren, wie dieser süße Traubensaft irgendwann den ganzen Körper durchdringt. Das war für mich immer das Allerschönste, wenn ich daran nachdenke, was ich mit dem Begriff Abendmahl verbinde. Ich möchte heute in der Predigt über eine Sache nachdenken. Genannt habe ich sie das Maß Gottes oder Gott schafft einen Platz für uns Menschen. Gott kümmert sich um uns Und das tut er von Anfang an. Wenn ich vom Anfang spreche, dann denke ich hier zuallererst an die allerersten beiden Menschen, Adam und Eva. Und Arthur hat in der Betrachtung in der Bibelsabbatschule auch schon über die zwei gesprochen. Sie wurden im Garten Eden hineingesetzt. Gott hat einen Platz geschaffen, einen Ort. Und auch wenn ich keine Angaben machen kann, wie groß dieser Ort tatsächlich war, was die Abmessungen waren, die Länge, die Breite, die Höhe, so sehe ich doch, dass Gott diesen Platz geschaffen hatte, damit der Mensch als Ebenbild Gottes darin wirken und wachsen sollte. Dieser Platz ist also der erste geschaffene Ort für den Menschen. Doch er währte nicht lange. Und so finden wir schon an den ersten Seiten der Bibel dieses Wort von Gott, wo er nach uns ruft und spricht: Adam, wo bist du? Und das hebräische Wort Adam bedeutet nichts anderes als Mensch. Wo bist du? Von hier ausgehend durchzieht sich ein Thema durch die ganze Bibel: Gott auf der Suche nach uns Menschen. Wo bist du? Adam versteckte sich vor Gott. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Allerdings trennen wir uns damit nur von ihm. Er läuft uns nach. Er wirbt um uns und er versucht uns wieder in diese Beziehung zu bringen. Das erste Opfer, keine selbstgemachten Kleider aus Blättern, sondern Felle. Die ersten toten Tiere. Wie werden Adam und Eva dieses Fell betrachtet haben, wenn sie daran denken, dass sie diesem Tier doch erst kurz zuvor seinen Namen gegeben haben und Tod nicht kannten? Auch wenn für diesen Moment das Opfer dafür sorgt, dass sie nicht sofort sterben mussten, so beginnt doch das langsame Sterben ab diesem Moment und mit der Vertreibung aus dem Paradies. Und auch wenn die ersten Menschen noch vor den Türen des Gartens ihre Opfer darbrachten wie Kain und Abel, so musste Gott doch erneut Vorkehrungen treffen, denn nach nur kürzester Zeit wurde die Gewalt der Menschen so groß, dass er wenige retten musste, damit nicht alle verloren gingen. Ich denke hier an die Arche Noah. Und im ersten Buch Mose im 6. Kapitel im 14. Vers heißt es: Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so: 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Die Botschaft ist klar. Auch hier schafft Gott wieder einen Ort für Menschen, damit Menschen weiter existieren können, damit sie nicht sich selbst zugrunde richten. Er sagt zu ihm: Denn siehe, das ist Vers 14, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber die Verheißung besteht: Mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Gott rettet erneut. Nach dem ersten Opfer, nach den ersten Fällen, rettet er erneut. Er lässt nicht zu, dass Menschen für immer verloren gehen. Auch der nächste geschaffene Ort dient als Rettung für den Menschen. Als Rettung von den Folgen der eigenen Übertretungen, von denen wir wissen, dass der Sünde Sold immer noch der Tod ist, wie es in Römer 6, Vers 23 heißt. Gott gibt Mose nach Erhalt der Gesetzestafeln den Plan für die Errichtung einer Stiftshütte, an der er selbst für sein Volk da sein wollte. Gott rettet uns Menschen. Gott kümmert sich um uns. Und er kümmert sich genau dort, wo wir uns nicht um uns selber kümmern können. Auch die Stiftshütte wird beschrieben als ein Ort, der Länge, Breite und Höhe besitzt. Und so lesen wir im zweiten Buch Mose, im 27. Kapitel, im 18. Vers folgendes. Zweites Buch Mose, 27. Kapitel, Vers 18. Die Länge des Vorhofes soll 100 Ellen sein, die Breite 50 Ellen, die Höhe 5 Ellen. Und alle Behänge sollen von gezwirnter, feiner Leinwand sein und seine Füße aus Kupfer. Doch innerhalb dieses Vorhofes befindet sich das Heilige und abgetrennt, das heißt heilig, davon das Allerheiligste. Ein besonderer Ort. Und dieser besondere Ort, dieses Allerheiligsten, der unterscheidet sich von all diesen anderen Längen, Breiten und Höhenangaben, die wir in der Bibel finden. Und diese Unterscheidung liegt darin, dass dieser Ort dieselbe Länge wie dieselbe Breite, wie dieselbe Höhe bekommt. Wenn ich euch fragen würde, welche Form hat diese geometrische Figur, die die Bibel uns hier beschreibt, so fällt es uns nicht schwer, hier an dieser Stelle einfach an einen Würfel zu denken. Der Würfel, der dieselbe Breite wie Länge wie Höhe besitzt. Ein Raum, der von Gleichmäßigkeit beschrieben wird, der in sich so vollkommen ist, wie man es bauen könnte. Wenn man eine Kugel hätte bauen können, hätten wir vielleicht an der Stelle eine Kugel gebaut. Denn auch eine Kugel besitzt dieselbe Breite wie Länge wie Höhe, aber ist von allen Seiten, hat dieselbe Entfernung zum Mittelpunkt. Das ist schwierig zu bauen und Gott will uns so begegnen, wie wir das können. Eigentlich völlig unbegreiflich, dass Gott sich so klein macht, dass er in einen Raum dem Menschen begegnen möchte. Auch wenn dieser Raum zum Ausdruck bringt, wie unglaublich perfekt Gott ist. Dieses Maß Gottes, dieselbe Breite wie Höhe wie Länge. In diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und auch diese Bundeslade hatte ganz klar definierte Ausmaße. Auch sie wird beschrieben mit Länge, Breite und Höhe. Es ist der Ort, an dem Gott das niederlegte, wie Leben funktioniert. Miteinander wie mit ihm. Mensch zu Gott wie Mensch zu Mensch. Und über dieser Bundeslade stand der Gnadenthron, schon damals über dem Gesetz. Auch dieser Gnadenthron hat diese Maße bekommen. Das Maß Gottes. Gott schafft einen Platz für uns Menschen. Er kümmert sich um uns. Wenn wir diese Bemessungen anschauen, und ich möchte mich nicht darin verlieren, denn darauf kommt es an dieser Stelle gar nicht an, dann lesen wir doch danach, wozu dieser Ort geschaffen worden ist. Und im zweiten Buch Mose, im 25. Kapitel, im 22. Vers, heißt es ganz einfach, dort will ich dir begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles bereden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Gott will uns begegnen. Er will mit uns sprechen. Er sucht nach einem Weg, uns nahe zu sein, nachdem wir uns entfernt haben. Er ist es, der hinterhergeht. Er ist es, der die Hand aufstreckt. Der Mensch war noch nie auf der Suche nach Gott, auch wenn wir uns vielleicht manchmal so fühlen. Das Suchen des Menschen nach Gott ist immer Antwort auf das Werben Gottes um den Menschen. Deswegen sagt Paulus in Epheser 2, Vers 8, dass auch der Glaube eine Gabe Gottes ist. Gott kümmert sich. Er will uns begegnen. Er möchte mit uns alles besprechen, was für uns zum Segen ist. Doch all diese Gegenstände sind nur Beigabe, wenn ich bedenke, dass die Herrlichkeit Gottes wirklich an diesem Raum war und diesen Raum füllte. Wir feiern heute Abendmahl. Und nach der Taufe ist das Abendmahl das Gnadenzeichen Gottes, durch das er uns, seiner Gemeinde, die Erlösung durch Jesus Christus immer wieder vor Augen führen will. Manche Dinge können wir kaum begreifen. Sie zu schmecken, in sich aufzunehmen, sind vielleicht manchmal der einzige Weg, sich dem zu nähern, was eigentlich dahinter steht. Im Neuen Testament ist der Sitz Gottes durch seinen Geist, und die Bibel beschreibt das auch als Jesus in uns, unser Herz. Im Brief an die Epheser schreibt Paulus, und das ist Epheser 3, Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich mein Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Wie funktioniert das, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, von innen heraus, durch diesen Sitz im Herzen? Da heißt es hier, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Gott ist Liebe. Wenn er in unseren Herzen wohnt, sind wir in ihm eingewurzelt und gegründet. Und daraus folgt dieses Wort. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Es gibt nur sehr wenig Texte in der Bibel, die so ganz klar abgemessen sind, mit Länge, Breite, Höhe, die so ganz klar umrissen sind. Aber alle diese Dinge, die so abgemessen sind, haben im innersten Wesen mit Gott zu tun, nur mit ihm. Das ist so ähnlich wie das Abendmahl. Auch hier spielt das alles, diese kleinen Dinge, das spielt nicht die Rolle. Das Eigentliche, worum es geht, ist eure Beziehung. Eure Beziehung zu Gott. Gott schafft einen Platz für dich. Er ist auf der Suche nach dir. Er kümmert sich um dich. Einen letzten Vers gibt es mit Länge, Breite und Höhe. Und das Wunderbare ist, er hat dieselben Ausmaße wie das, was wir im Allerheiligsten sehen. Er hat dieselbe Länge, dieselbe Breite und dieselbe Höhe. Und dieser Ort ist schon wieder nach dem Maß Gottes bemessen und er trifft schon wieder dazu ein, dass er einen Platz für uns schafft. Er kümmert sich um uns. Und so lese ich die letzten Verse aus Offenbarung 21, den 16. Vers. In diesem Vers geht es um das Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und hier heißt es, und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Jesus sagt, er geht hin, uns eine Wohnung zu bereiten. Und das, was schon damals Wohnort Gottes war, hier auf Erden, in der Stiftshütte, wird dann Wohnort aller jener Geretteten sein. das Maß Gottes. Gott kümmert sich um uns. Er schafft einen Platz für uns. Vom Anfang bis zum Ende. Und auch all diese Strecken dazwischen will er uns ganz nahe sein. Deswegen sind wir ein Leib, ein Tempel Gottes. Deswegen können wir unser Herz ihm öffnen. Deswegen heißt es, dass der Geist Gottes in uns wohnen möchte, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in diesem himmlischen Behausung einziehen. Und hier heißt es, dass es keinen Tempel mehr geben wird, denn Gott wird bei uns Menschen sein und es wird keine Trennung mehr nötig sein, denn alles, was uns jemals von Gott getrennt hat, ist hinweggenommen. Abendmahl, der Ort, den Gott immer wieder stiftet, an dem uns nichts mehr voneinander trennen soll und auch nichts von ihm. Genau das wollen wir begehen und daran denken und nicht vergessen, dass immer Gott derjenige ist, der einen Ort für uns bereitet. Dass dieses Abendmahl immer wieder die Möglichkeit ist, für uns alles liegen zu lassen. Alles aufzugeben, verschwenderisch sein mit Vergebung, aufeinander zuzugehen, tatsächlich ein Leib zu sein. Ich lade uns nun alle ein, bei dieser Fußwaschung dran teilzunehmen. Und ich wiederhole mich noch einmal, die Fußwaschung und das Abendmahl steht jedem offen, egal ob Gast oder nicht. Auch wenn unsere Kinder an dieser Sache noch nicht teilnehmen, dann ist es nicht deswegen, weil sie daran nicht teilnehmen könnten. Wir könnten mal einen Jugendabend mal machen, sondern dass wir an der Stelle sagen, wir warten hier bis zu einer ganz mündigen Entscheidung, einer Taufentscheidung. Aber für all anderen Erwachsenen, die daran teilnehmen möchten, ergeht diese Einladung Gottes. Dient einander und lasst euch von Gott versöhnen, denn er gibt uns Leib und Blut der Vergebung immer wieder aufs Neue. Amen.